Digitale Provinz. Der Podcast zur Digitalisierung abseits der Metropolen.
Hey, hi und hello zu einer neuen Folge Digitale Provinz. In dieser Folge spreche ich, Anne, mit meiner Kollegin Jule. Sie ist Head of Digitale Provinz und berät Regionen und ihre EntscheiderInnen auf ihrem Weg zur smarten Region. Und genau um dieses Thema soll es auch heute gehen, denn wir geben Input dazu, wie man sich als Kommune, Gemeinde oder Region an das Thema Smart Region herantasten kann, was es zu beachten gibt und wie bereits bestehende smarte Regionen in Deutschland aufgestellt sind. Und dafür haben wir im Vorhinein mit VertreterInnen von Smart Regions aus allen Himmelsrichtungen gesprochen und uns war es dabei eben wichtig, unterschiedliche Modelle abzubilden. Denn wir wissen ja, jede Region hat ihre ganz individuellen Eigenschaften und Ziele, die sie mitbringt. Heute sprechen wir also unter anderem über Brandis, eine Kleinstadt in Sachsen. Außerdem mit dabei ist Kiel. Da werden sich jetzt vielleicht einige fragen, was hat das eigentlich mit digitale Provinz zu tun? Tatsächlich eine Menge, da Kiel mit mehreren kleineren Nachbargemeinden kooperiert und mit diesen das Projekt Smarte Kielregion bildet. Außerdem schauen wir heute nach Rheinland-Pfalz in den Landkreis Kusel und nach Bayern zu der dörflichen Gemeinde Fuchstal, die gemeinsam mit den angrenzenden Gemeinden Apfeldorf und Unterdießen das Smart Region Projekt aufbildet. Und da muss man jetzt aber auch nochmal dazu sagen, wir haben unsere Recherche jetzt für diese Folge beschränkt auf die Modellprojekte beziehungsweise auf die Smart Regions, die von der Bundesregierung ausgeschrieben sind, richtig?
Genau, also das Bundesministerium des Innern hat seit 2019 ein Förderprogramm laufen, da geht es um Smart Cities. Hauptsächlich bis hierher hat sich das tatsächlich auch so gestaltet, dass sich da größere Städte drauf beworben haben, aber zunehmend eben auch kleinere Kommunen. Und dieses Smart Region-Thema, das drängt ja genauso. Es gibt eben nicht nur Smart Cities oder es braucht nicht nur Smart Cities da draußen. Aktuell im Koalitionsvertrag wurde auch festgehalten, dass genau dieses Förderprogramm ausgedehnt wird, nochmal extra mit Kriterien erweitert wird auf das Thema Smart Regions, um das weiter zu forcieren, diese Entwicklung auch an der Stelle.
Das heißt aber jetzt auch gleichzeitig, dass diese vier Beispiele, die wir da heute anbringen, das sind alles geförderte Smart Regions, beziehungsweise solche, die es werden wollen. Es gibt aber natürlich auch Smart Regions abseits dieser Förderprogramme.
Genau. Die haben dann eventuell andere Förderungen, nochmal von Landesebene und so. Aber na klar, es gibt auch genug kleine Kommunen oder Initiativen, die sich einfach so auf den Weg gemacht haben, Projekte gestartet haben, in bestimmten Bereichen einfach schon mal losgelaufen sind. Nur dieses spezielle Förderprogramm, das bietet natürlich ein relativ großes finanzielles Polster oder einen Rückhalt.
Darüber sprechen wir auch nochmal, inwiefern dieses Polster Fluch und Segen sein kann. Aber an dieser Stelle, Jule, vielleicht nochmal, was sind denn sozusagen Smart Regions? Vielleicht jetzt nochmal ganz, ganz allgemein, um ein bisschen ins Thema reinzukommen. Smart Regions, wie definieren wir das denn eigentlich?
Na, das sind auf jeden Fall im ländlich geprägten Raum Kommunen oder eben Regionen, die sich auf den Weg der Digitalisierung machen wollen. Das steckt ja zum einen in dem Smart drinne, also im Grunde Digitalisierung oder digitale Lösungen, Technologien nutzen, um die Herausforderungen vor Ort anzugehen. Aber im Grunde, das zog sich auch so durch unsere vier Beispiele, alle vor einem auch, ich nenne es mal, sozialen Hintergrund. Also der Mehrwert soll nicht in technischer Hinsicht geschaffen werden, sondern es geht tatsächlich um Themen der Daseinsvorsorge oder was ist aktuell schon wertvoll genug, was auf irgendeine Art und Weise in die Zukunft transferiert oder mitgenommen werden soll. Was soll bewahrt werden, lässt sich aber potenziell eben besser lösen mit digitalen Ansätzen.
Und auch eine der VertreterInnen aus Fuchstal, Corinna Sinken, hat in diesem Zusammenhang ein paar schöne Worte gefunden.
Also ich sehe das so ein bisschen so, ich weiß nicht, wie so ein Ameisenhaufen. Ne? Also so nach außen hin ist das immer noch dieses Naturnahe, aber wenn man in den Ameisenhaufen reingeht, dann ist das Hightech so ungefähr. Ne? Also ich sag mal, außen ist es immer noch so, wie es sein soll und so, wie wir das lieben. Aber nach innen ist es halt einfach mal, ich sag mal, aufgepimpt.
Jule, uns hat ja diese Metapher so super gut gefallen, auch mit diesem Ameisenhaufen, ne, weil es ja irgendwie darum geht, dass es nicht darum geht, die Dörfer oder die Kommunen oder die Gemeinden irgendwie ganz neu von außen zu gestalten, sondern eher sozusagen im Inneren etwas zu verändern, sodass es dann am Ende eben auch für alle einfacher wird, dass alle mitgenommen werden und dass man irgendwie digital in die Zukunft gehen kann. Und unsere Frage ist ja jetzt, wie kommt man denn da aber hin, dass man dann eben so ein gepimpter Ameisenhaufen wird?
Jawohl, ein gepimpter Ameisenhaufen. Es ist wirklich eine ganz wunderbare Vision. Und mit diesen ersten Schritten haben wir uns erstmal auseinandergesetzt, weil es ist ja schon ein richtig großes Vorhaben. Ich meine, bekanntermaßen liegt Deutschland auch in vielerlei Hinsicht noch arg zurück in Sachen Digitalisierung, scheitert ja schon beim 5G- oder Breitbandausbau mitunter. Und da wird als erstes ja schon klar, was überhaupt erstmal geklärt sein muss, ist die Finanzierung. Das war nun bei unseren vier Beispielen dann durch dieses Förderprogramm, konnte da schon Haken hintergemacht werden. Und dann als nächstes, das hat ganz gut die Kira Kessler aus vom Landkreis Kusel beschrieben, die dort CDO ist. Die sind so stark noch in dieser Findungsphase. Die haben halt vor einer Woche ihren Förderbescheid bekommen. Und jetzt sind sie erst mal dran, eine Struktur zu schaffen, die irgendwie dieses Vorhaben, eine smarte Region zu werden, managen kann oder auch eben steuern kann.
Und wie sieht es in Kiel aus?
Kiel konnte schon ganz, ganz gute erste Schritte, die für sie wahnsinnig wichtig waren, berichten und aufzählen. Die sind ja schon im Jahr 2020 ausgelotet worden als Smart City bzw. Smart Region. Bei denen hat auch die Strategiephase eben schon begonnen. Das, was dem Landkreis Kusel erst ab Januar nächsten Jahres blüht. Der eigentliche Startschuss, der ist in Kiel eben schon gefallen. Und was sie beschrieben haben, ist also als allererstes schauen, was gibt es überhaupt schon? Da sind mitunter Initiativen draußen, die auch schon angefangen haben, was zu tun und erstmal sich eben umblicken, wie kommen wir da irgendwie zusammen. Und dann in dem Zusammenhang generell halt das Umfeld identifizieren. Also wer sind die StakeholderInnen? Wer hat alles ein Interesse daran, dass dieses Thema Digitalisierung, dieses Thema in die Zukunft sich bewegen und verändern? Wer hat ein Interesse daran, dass das eben läuft? Wer sollte auf jeden Fall mitgenommen werden? Wer muss vielleicht noch überzeugt werden? All das sind ja eben StakeholderInnen auf verschiedenen Ebenen. Und ansonsten natürlich ganz gezielt nach Akteurinnen beziehungsweise nach Verbündeten suchen.
Und genau an der Stelle kommen ja dann auch vor allen Dingen die Leute vor Ort, die dort leben, ne, ins Spiel. Weil das sind ja eigentlich die Verbündeten, die man sich auf jeden Fall auf die eigene Seite holen sollte. Weil die halten ja so eine Smart Region dann auch am Ende am Laufen. Ne? Die sind dann die das quasi nutzen. Und da sind wir ja dann auch wiederum beim Thema Beteiligungsprozesse. Ein ganz, ganz wichtiges Thema, wie wir auch in unseren Gesprächen mit den verschiedenen Regionen erfahren haben. Und da gibt es ja auch ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Es gibt jetzt sehr fancy Ansätze, wie zum Beispiel in Kiel. Jule, da hast du mir was erzählt, da fahren die irgendwie mit so einem Tiny House auf Rädern. Sieht so ein bisschen aus wie bei Löwenzahn, so ein umgebauter Bauwagen. Fahren die rum und kommen mit den Leuten ins Gespräch?
Wer sich daran noch erinnert, ja, genau, so ein Tiny House eben, so ein kleines Häusele, das durch die Landschaft, durch die Region fährt und dann die Leute eben einlädt zu Gesprächen. Das ist auf jeden Fall in Planung. Hackathons sind geplant zu verschiedenen Themen. Das sind auf jeden Fall sehr fancy Ansätze, genau. Da sehe ich gleich dieses Thema von Übersetzung, also diese Begrifflichkeit Hackathon oder Tiny House. Ich glaube, das kommt auf Anhieb nicht unbedingt bei allen Leuten an. Das sind auch so Bubble-Wörter. Also das ist natürlich dann auch eine Frage der Vermittlung. Aber an sich sind das sehr nutzerinnenzentrierte Ansätze. Also da steckt das schon drin, dass wirklich danach gegangen wird, so was sind die Bedarfe der Menschen, was brauchen die? Wir bewegen uns zu den Leuten hin und warten nicht darauf, dass sie mal bei uns vorbeikommen.
Gleichzeitig muss man ja aber auch sagen, dass es auch andere, sag ich mal, einfachere Ansätze gibt, die auch am Ende funktionieren können. Also aus Fuchstal, eben aus Bayern, haben wir auch gehört, dass sie einfach ganz klassische Online-Umfragen gemacht haben. Und auch da gab es Feedback und auch da konnte man eben dann Ergebnisse draus ziehen. Es gibt aber zum Beispiel auch die Möglichkeit der analogen Beteiligungsprozesse. Das haben wir zum Beispiel in Brandes gehabt, in Sachsen. Natürlich muss man jetzt schauen, inwiefern das momentan mit der Corona-Pandemie irgendwie bewertet bewerkstelligt werden kann. Aber zum Beispiel die haben die sogenannte Mitmachstadt. Da können sich dann eben BürgerInnen anmelden und dann trifft man sich eben im Kulturzentrum. Also Lerum Larum, es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man BürgerInnen oder eben die Menschen vor Ort abholen kann.
Ich fand das wirklich spannend, so diesen Vergleich auch zu ziehen. So, was haben die einen und was haben die anderen eben gemacht? Und das ist ja gar nicht dieses Ding von, das eine ist schlechter und das andere ist besser, sondern was passt einfach zur Region oder zu den Menschen vor Ort am besten so? Was ist eben am erfolgreichsten? Und das hat sich halt tatsächlich gezeigt, so dass da eben ganz unterschiedliche Ansätze gefahren werden. Und bei allen gibt es eben Rücklauf und Feedback. Und das ist ja vor allen Dingen das Wichtigste, so, ne? Die Leute tatsächlich mitnehmen.
Und das ist auch ein gutes Stichwort, weil du gerade meintest, so die Stärken der eigenen Region herausfinden. Weil dann geht es ja, wenn man so die ersten Schritte getan hat, ne, Finanzierung, Struktur geschaffen und eben auch die Menschen vor Ort befragt zu ihren Bedürfnissen, sage ich mal, dass es dann ja darum geht, einen gewissen Fokus zu finden. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Step bei dem Prozess, Smart Region zu werden, dass man seinen eigenen Fokus und sein eigenes Thema findet.
Genau, also das ist ja, jede Region steht vor anderen oder hat andere Ausgangsbedingungen, vielleicht so gesagt. Jede Region hat ganz andere Ausgangsbedingungen, obwohl die Themen dann vielleicht doch ähnlich sind. Also sowas wie Mobilität, die ganz großen Baustellen und so, die spielen natürlich an jeder Stelle eine ähnlich wichtige Rolle. Aber dadurch, dass die Rahmenbedingungen anders sind, muss halt natürlich da konkret vor Ort geschaut werden, so was machen wir jetzt, wie widmen wir uns diesem Thema.
Und das Thema der einen smarten Region muss auch nicht zwangsläufig das Thema der anderen sein. Denn bei der Findung des eigenen Fokus kann jede zukünftige Smart Region ihre ganz individuellen Potenziale nutzen. Das Projekt Smarte Kielregion tut das beispielsweise, indem sie den Meeres- und Küstenschutz mit in ihr Programm integrieren. Und so hat jede Region die Möglichkeit, ihre ganz persönlichen Stärken und Foki in das Vorhaben, smart zu werden, zu integrieren. Jule, ich habe mich jetzt auch so gefragt, wenn man jetzt so auch sein Thema gefunden hat und irgendwie auch schon sozusagen den Förderantrag abgeschickt hat, ne, und das alles, dann kann ich mir vorstellen, dass es hilft, sich mit Gleichgesinnten irgendwie zusammenzutun, also Richtung Vernetzung. Und ich habe jetzt auch schon gehört, auch von den Menschen, mit denen wir jetzt im Vorhinein sprechen konnten, dass es da auf jeden Fall Möglichkeiten gibt, ja, so Art Community-Netzwerktreffen. Wie hast du das wahrgenommen oder inwiefern findest du das relevant für angehende Smart Regions, sich da untereinander auszutauschen?
Vernetzung halte ich immer für sinnvoll, wenn ich das nochmal so gesagt haben darf. Also klar, weil du bekommst halt einfach immer Impulse, du bekommst im Grunde Know-how, andere Perspektiven, vielleicht auch auf dich selber, die dich eben irgendwie voranbringen. Also bei unseren vier Beispiel-Smart Regions haben wir auf jeden Fall festgestellt, dass die im regional sich vernetzt haben, vor allen Dingen geguckt haben, was passiert so in der Umgebung. Die haben sich mit anderen Smart Cities mitunter connected, wenn es da so thematische oder fachspezifische Überschneidungen gab. Was allerdings weniger aufgeploppt ist, ist, dass sie tatsächlich so eine gleichgesinnte Smart Region schon irgendwie an der Hand hatten oder dass sie sich sozusagen mit wirklich gleichen Ausgangsbedingungen, dass sich da verschiedene Smart Regions gefunden haben und ausgetauscht haben. Also das haben wir tatsächlich nicht festgestellt. Das fand ich ganz interessant und es wurde aber auch schon doch wie ein Bedarf formuliert. Also das hat mich so ein bisschen rausgehört. So, da geht auf jeden Fall noch was.
Das sagt im Übrigen auch Corinna Sinken aus der Smart Region Fuchstal.
Also ich glaube tatsächlich, das Wichtigste ist, dass man ähnliche Smart Cities oder Smart Regions zusammenbringt, die ähnliche Probleme haben. Also ich glaube, das ist das Wichtigste, weil dann finden sich auch Gemeinsamkeiten und Zusammenarbeiten. Also wie gesagt, wie ich schon gesagt habe, Bamberg oder eine Riesenstadt und dann kleinen Fuchstal zusammen machen oder was. Oder halt von mir aus auch eine kleine Gemeinde zusammenzubringen, die aber deren Hauptproblem zum Beispiel Vorzug ist oder Überalterung, während wir halt damit zu kämpfen haben, dass ganz viel aus München randrängt oder so mit Neubürgern. Das ist halt die Frage, ob dann so viele Überschneidungen sind. Also irgendwie am besten dafür zu sorgen, dass möglichst viele Überschneidungen sind und dann hat man auch die größten Chancen, dass da eine Zusammenarbeit funktioniert.
Aber gleichzeitig muss man natürlich sagen, man kann ja auch so ein bisschen von den Großen lernen. Das haben wir gerade so aus Kusel irgendwie mitgenommen, weil da war ich ganz erstaunt, dass sie sich an größeren Städten wie Bamberg oder Jena orientieren. Aber Kira Kessler hatte da auch eine klare Meinung, ne? Warum das vielleicht gerade wichtig sein könnte.
Es geht ja jetzt momentan, sage ich jetzt mal, um die grundlegenden Themen, wie jetzt beispielsweise Stellenbesetzung oder so weiter oder auch Beteiligungsplattformen. So. Da haben die ja schon Vorreiter, sage ich jetzt mal. Und da muss man ja das Rad nicht neu erfinden. Und da tauschen wir uns momentan hauptsächlich aus.
Also gerade für die anfängliche Strukturbildung können Vernetzungen in jeder Hinsicht helfen. Aber, und das dürfen wir auch nicht außer Acht lassen, bei dem Prozess Smart Region zu werden, ist nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen. Und es gibt Hürden, über die wir sprechen sollten. Eine ist beispielsweise, die richtigen Leute für das Vorhaben an Bord zu bekommen. Das Beratungsangebot von Seiten der FördergeberInnen hält sich nämlich in Grenzen. Zumindest war das der Tenor der Regionen, mit dessen VertreterInnen wir gesprochen haben. Man sollte sich also nicht darauf verlassen, dass man durch Förderungen oder Modellprojekte automatisch auch kompetente BeraterInnen an die Hand bekommt. Umso wichtiger ist es also, sich untereinander zu vernetzen, Fachkräfte zu Rate zu ziehen und Beratungsangebote wahrzunehmen. Aber es gibt eben auch noch andere Hürden, mit denen man sich stellen muss. Zum Beispiel, und das fand ich eben ganz spannend, hat Brandes auch erzählt, dass es teilweise auch einfach Ressourcenhürden gibt. Also man muss sich vorstellen, wenn man jetzt eine Förderung sich anschaut, dann denkt man ja meistens, naja, okay, das ist ja gerade dafür da, dass eben kleinere Regionen, die vielleicht nicht so viel Geld zur Verfügung haben, dahingehend irgendwie gefördert werden. Man darf aber nicht außer Acht lassen, dass bei vielen Förderprogrammen ein relativ hoher Eigenanteil zu leisten ist. Im Falle von Brandes sind das 35% und beim Förderbeitrag von insgesamt über 4 Millionen Euro ist das natürlich ein ganz schöner Batzen, den man da leisten kann. Und der Bürgermeister von Brandes, Arno Jesse, hat mir auch erzählt, dass es eben auch Kommunen und Gemeinden gab, die sich dann eben nicht diesem Förderprogramm anschließen konnten, weil sie es schlichtweg nicht bezahlen konnten. Und deswegen da auch nochmal der Hinweis, dass man sich da eben auch mit befassen muss, ne? Inwiefern ist der Eigenanteil da und inwiefern muss man da als eigene Region Anteil leisten? Und wir haben ja jetzt gerade eher so, sag ich mal, innerhalb der Förderprogramme über Hürden gesprochen. Was ist denn sowas, was man jetzt mal exklusiv von Förderprogrammen noch als Hürde bezeichnen könnte?
Was immer wieder in so Entwicklungsprozessen auftaucht, das ist auf jeden Fall die gute alte Verwaltung. Und in dieser Beschreibung steckt es vielleicht schon drin. Also das wird natürlich auch aufgezeigt, dass es innerhalb von Verwaltungsstrukturen, die traditionellerweise eben sehr unagil agieren, sehr schwer ist, da Neuerungen an den Start zu bringen, beziehungsweise Prozesse voranzubringen, die Region umzugestalten, Projekte zu starten, Innovationen irgendwie an den Start zu bringen. Aber sich das bewusst machen irgendwie, also dass da tatsächlich einiges aufgewirbelt wird, dass auch intern nicht alle Leute von vornherein mitziehen, das ist auf jeden Fall ein ganz schöner Veränderungsprozess. War aber wiederum auch spannend, weil vor dieser also dass das als so richtig große Herausforderung beschrieben wird, das trifft natürlich vor allen Dingen auf so große Konstruktionen zu, wie so ein Landkreis eben oder das Projekt der smarten Kielregion. Und aus Fuchstal wiederum und aus Brandes kam dahingehend ja gar nicht so großartige Rückmeldungen. Da war eher so die Betonung des, die Wege sind kurz und wir haben ja eigentlich also die Kommunikation untereinander oder so intern, die schienen ziemlich gut zu laufen.
Ja, da sind ländliche Regionen großen Städten oftmals voraus, da die Entscheidungswege meistens viel kürzer sind und die Menschen in der Verwaltung agiler arbeiten können. Auf längere Sicht wünschen sich eigentlich alle Regionen, mit denen wir gesprochen haben, einen selbstverständlicheren Umgang mit der digitalen Transformation. Und eine Aussage von Kira Kessler vom Landkreis Kusel hat mir in diesem Zusammenhang besonders gut gefallen, als sie sagte, dass Digitalisierung zukünftig genauso mitgedacht werden sollte wie Klimaschutz, sodass digitale Veränderungen nicht länger Herausforderungen darstellen, sondern Chancen. Und was wir auf jeden Fall festhalten können, ist, dass der Schritt zur smarten Region sich aus vielen kleinen Schritten zusammensetzt. Und dass smart eben nicht unbedingt heißen muss, dass sich eine Region, eine Stadt oder eine Kommune vom Aussehen her groß ändert, sondern dass die internen Prozesse einfacher, bequemer und digitaler ablaufen und alle Menschen mitgenommen werden. Und das geht eben nur Step by Step. Das sagt übrigens auch Gerhard Schmid, Mitinitiator der smarten Region um Fuchstal.
Man muss den ersten Schritt gehen bei der Digitalisierung und man kann nicht ganz oben anfangen und sagen, wir machen jetzt gleich einmal alles ganz smart, sondern wir müssen Step by Step von unten anfangen und nach oben dann irgendwann einmal in den 10. Stock zum Gelangen.
Und wir von Digitale Provinz und insbesondere Jule helfen Regionen genau bei diesen vielen kleinen Schritten. Von der Beratung zu Finanzierung und Förderung über das Setzen von Themenschwerpunkten bis zur Kommunikation mit Beteiligten. Wenn ihr dahingehend mit uns, mit Jule, in Kontakt treten wollt, dann klickt euch doch gerne auf unsere Website. Dort findet ihr eine Mailadresse und Telefonnummer, unter der ihr durchklingeln könnt. An dieser Stelle sagen wir nochmal ein herzliches Danke an alle VertreterInnen der Smart Regions, mit denen wir im Zuge dieser Podcast-Folge sprechen durften. Corinna Sinken und Gerhard Schmid vom Smart Region Projekt auf, Kira Kessler vom Landkreis Kusel, Arno Jesse, dem Bürgermeister von Brandes und dem Team des Projektes Smarte Kielregion. Und das war für dieses Jahr unsere letzte Podcast-Folge. Im Januar geht es dann direkt weiter mit einer neuen Folge Digitale Provinz. Und bis dahin habt bitte eine fabelhafte Weihnachtszeit, kommt gut ins neue Jahr, bleibt gesund und digital.
Digitale Provinz. Der Podcast zur Digitalisierung abseits der Metropolen. Folgt uns auf Twitter, Instagram und Facebook oder besucht uns im Netz unter digitale-provinz.de.